Wir haben uns letzte Woche schon fix für die Europa League qualifiziert, sind nach wie vor für die Europa League qualifiziert, mehr nicht, nicht mehr und nicht weniger. Und haben nächste Woche natürlich im letzten Spiel die Chance, dann den ganz großen Wurf zu schaffen. Also ich war wirklich sehr, sehr tiefenentspannt und emotional. Und am Ende habe ich Ihnen noch gesagt, dass ich finde, dass wir ein cooler Haufen sind. Aber auch das sehr ruhig und entspannt mit einem Lächeln auf den Lippen.
Ja, und auch wir im Pfostenbruch haben ein Lächeln auf den Lippen nach einem traumhaften 33. Bundesligaspieltag. Borussia Mönchengladbach gewinnt 3:1 beim tabellenletzten Paderborn. Parallel verliert Leverkusen tatsächlich überraschend mit 0:2 bei Hertha BSC in Berlin. Damit gehen wir auf Rang 4 stehend mit 2 Punkten Vorsprung und 9 Toren Vorsprung auf Bayer Leverkusen in den letzten Spieltag. Das alles analysieren wir jetzt natürlich hier im Pfostenbruch. Ich bin Kevin, Grüße gehen raus an alle unsere Hörerinnen und Hörer und natürlich an meinen Nebenmann Fabian. Grüß dich.
Grüß dich, Kevin. Ja, wer hätte das gedacht? Also wir haben es gesagt, 9 Punkte reichen für die Champions League und jetzt haben wir es schwarz auf weiß. 9 Punkte werden reichen, sofern wir denn die 3 Punkte im letzten Spiel gegen Hertha noch holen. Ein schwieriges Spiel gegen Paderborn, das wir gesehen haben, aber letztlich doch verdient mit 3 Punkten beendet.
Ja, ich fand auch, also da waren sich auch beide Trainer einig, die ja sehr gut miteinander können. Steffen Baumgart und Marco Rose, es geht am Ende in Ordnung, dass wir das Ding gewinnen. Es war allerdings zu gewissen Zeitpunkten im Spiel dann doch etwas umkämpfter als geplant aus unserer Sicht. Das alles werden wir jetzt chronologisch nochmal durchgehen. Ich denke, wir kommen zunächst auf die Aufstellung zu sprechen. Und da muss man sagen, wir lagen komplett richtig. Es gab die 3 Wechsel zum Spiel unter der Woche gegen den VfL Wolfsburg. Einmal natürlich, das war jetzt weniger überraschend, Toni Janschke für Nico Elvedi, der die 5. gelbe Karte bekommen hatte gegen Wolfsburg. Dann Rami Benzebaini kehrt zurück nach seiner Gelbsperre für Oskar Wendt und Patrick Herrmann löst sich mit Ibo Traoré ab. Fabian, das war wirklich genauso wie geplant und es war ja auch die richtige Entscheidung, wenn man dann sich den Torschützen zum 1:0 anschaut.
Ja, genau. Wir haben es so prophezeit. Wir wollen uns ja nicht selbst loben, aber doch. Nee, die Mannschaft hat sich bis auf wenige Startelf-Kandidaten, die draußen saßen, da Oskar Wendt, Laszlo Benesch und ja Ibo Traoré, der aber natürlich jetzt unter der Woche schon ran durfte, fast von selbst aufgestellt, beziehungsweise waren die Optionen einfach begrenzt. Demnach war das jetzt auch kein großes Hexenwerk, die Startelf so vorauszusagen. Ja, und nach 5 Minuten stand es schon 1-0. Patrick Herrmann aus spitzem Winkel, nachdem vorher Breel Embolo gescheitert war. Und das war so ein bisschen der Anfang einer unglücklichen Geschichte von Breel Embolo, der aus meiner Sicht ein sehr gutes Spiel gemacht hat, aber zum perfekten Spiel fehlte ihm dann doch die Kaltschnäuzigkeit gestern vorm Tor.
Ja, in der Tat. Also in dem Spielzug müssen wir natürlich auch über Lars Stindl, über unseren Capitano reden, der das wirklich initiiert hat. Am Ende kriegt Embolo, ja, ich würde sagen, unverdient den Scorerpunkt, aber es war ja im Prinzip der Angriff initiiert von Lars Stindl, der den perfekten Pass in die Schnittstelle timet, Embolo nicht im Abseits, ja, und Herrmann dann auch hinter dem Ball gewesen. Aber es war dann auch gar nicht mehr so einfach. Also ich kann mich da auch an Momente erinnern, wo wir dann solche Chancen noch liegen gelassen haben und aus dem Winkel, ja, es ist kein hundertprozentiges Ding mehr. Also da kann man schon mal leicht irgendwie den Ball über den Schlappen rollen lassen. Aber hat er gut gemacht, Patrick Herrmann. Und ja, Breel Embolo, ich denke, da können wir jetzt auch in der Folge drüber sprechen. Denn es gab ja dann auch so 1-2 Chancen im ersten Durchgang noch, die wir zum 2:0 hätten machen können, / müssen. Die klarste für meine Begriffe tatsächlich Breel Embolo, der da aber dann mit seinem rechten Fuß irgendwie einen sehr schwachen Abschluss kredenzt hatte. Ansonsten fallen mir ein, dieser Freistoß, den Leopold Zingerle gut aus dem Eck fischt, aber da muss dann natürlich der Torwart auch sein. Dann Flo Neuhaus noch mit einem Distanzschuss. Ja, also ich würde sagen, das 2-0 lag jetzt schon immer so ein bisschen in der Luft, aber wir sind jetzt auch nicht klar auf das 2-0 marschiert, was sich auch zeigte darin, dass wir Paderborn dann doch ein bisschen kommen gelassen haben im Mittelfeld. Also Ballbesitzstatistik am Ende auch nur 51-49 für uns. Also daran zeigt sich schon, wie die Herangehensweise so ein bisschen war nach dem 1-0.
Ja, genau. Und die erste Halbzeit hat mir, also die ersten 5 Minuten haben mir sehr, sehr gut gefallen. Da hatte ich das Gefühl, Borussia will hier gleich zeigen, wer die 3 Punkte mitnimmt. Es hat dann auch direkt zum 1-0 geführt und da fand ich den Start sehr gelungen. Danach, muss ich sagen, war diese erste Halbzeit sehr wechselhaft. Also dann gab es mal wieder 5 Minuten, die mir etwas besser gefallen haben, aber dann waren auch immer mal wieder so 10 Minuten im Spiel drin, wo ich mir dachte, boah, ja, Jungs, jetzt mal wieder ein bisschen mehr, ein bisschen aggressiver, ein bisschen konsequenter auch nach vorne spielen, um dann auch frühzeitig das 2-0 zu machen, weil das hat Borussia einfach verpasst in dem Spiel.
Ja, definitiv. Und in der Pause, ich denke, da wird Marco Rose genau das angesprochen haben. Lass uns nochmal so rauskommen wie ja zur ersten Halbzeit, zu Beginn des Spiels und hier schon mal die Dinge schnell regeln, denn der Beginn in der zweiten Halbzeit, der war wirklich sehr, sehr gut. Da hat man wirklich das Gefühl gehabt, die wollen jetzt ganz schnell das 2-0 machen. Das hat allerdings nicht geklappt. Patrick Herrmann zum Beispiel mit dieser Pfostengrätsche und aber auch vor allen Dingen.
Sehr schade, dass der nur an den Pfosten gegangen ist. Für mich wäre das ein Kandidat fürs Tor des Monats geworden, wenn der Ball reingegangen wäre.
Ich wüsste auch nicht, dass ich so ein Tor jemals gesehen hätte. Und es war ja schon gewollt. Also ihm muss ja klar gewesen sein, da ergibt sich vielleicht nochmal die Möglichkeit und Zingerle hätte keine Chance mehr gehabt.
Ja.
Dann Patrick Herrmann, aber da fällt mir noch diese eine Szene ein, wo ich ihn häufig dann nicht so stark sehe. Tatsächlich, wenn er so von halb rechts, das ist ja meistens seine Position, wenn wir in den Strafraum kontern können und Patrick Herrmann dann am Start ist, wenn er da so von halb rechts 5 Meter Kante auf den Torwart zuläuft, das ist natürlich dann vom Winkel nicht so einfach, wie wenn du aus der Zentrale kommst, aus Mittelstürmerposition. Aber da habe ich ihn schon häufiger gesehen, dass er dann irgendwie einfach halbwegs planlos, halb hoch den Torwart anschießt. Und das war auch diesmal der Fall. Das wäre das sichere 2-0 gewesen, wenn da ein Tikus Thuram oder ein Alassane Plea gestanden hätte, bin ich mir sicher.
Ja, genau. Und in der Phase, da muss man ja sagen, ich kriege die Chancen da gar nicht mehr alle zusammen, weil in 5-6 Minuten hatte Borussia gefühlt Chancen für 2 Spiele. Und da ja, ist natürlich ärgerlich, dass da das 2-0 nicht fällt. Und bis dahin muss man ja ganz klar sagen, man hatte bis dahin dann 10 Chancen auf das 2-0 letztlich. Und nicht eine davon genutzt. Und Paderborn hatte bis dahin noch kaum eine klare Torchance. Also viele Ecken in der ersten Halbzeit gerade, die teilweise auch gar nicht so ungefährlich getreten waren. Den ein oder anderen Freistoß, der mal dabei war. Aber so richtig aus dem Spiel heraus ist Paderborn nicht in die Abschlussposition gekommen. Das hat Borussia auch sehr gut verteidigt. Ja, und dann kommt auf einmal Sven Michel, der plötzlich völlig frei 20 Meter vorm Tor steht und das klasse vollendet.
Ja, in der Tat. Ein Ex-Gladbacher trifft mal wieder gegen uns. Das ist ja jetzt auch nichts ganz Neues, leider. In dem Fall dachte ich auch, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ne? Hier musst du das Spiel schon entschieden haben zu dem Zeitpunkt, denn mit einer 2-Tore-Vorsprung wäre das Ding durch gewesen. Ich glaube, da wäre es dann auch für Paderborn enorm schwer gewesen, nochmal die Köpfe so hoch zu heben, dass du da nochmal über die Mentalität ins Spiel findest. Das ist selbst für so eine mentalitätsstarke Mannschaft wie den SCP schwierig. Ja, Michel macht das 1-1, kriegt da viel zu viel Platz, ist natürlich ein bisschen Kommissar Zufall auch dabei in der Entstehung, wie dann der Ball zu ihm kommt, aber da machen wir die Mitte natürlich auch vollkommen auf und da kann Jan Sommer dem Ball auch nur noch hinterher schauen. Dann muss man aber auch sagen, dieser lange Pass auf Stindl in der Folge direkt nach unserem Anstoß, ich weiß gar nicht, ob Paderborn überhaupt mal am Ball war, ich glaube nicht, das war dann natürlich für mich die Schlüsselsituation des Spiels. Denn wenn es dann erstmal 10, 15, 20, 30 Minuten 1-1 steht, dann wissen wir alle, dann geht es am Ende eher über einen Lucky Punch und nicht mehr über die deutlich höhere spielerische Qualität.
Ja, ganz genau. Und das war natürlich in vielerlei Hinsicht eine absolute Schlüsselszene. Zum einen kommt es da zum Elfmeter, der Borussia dann durch einen souverän verwandelten Strafstoß von Lars Stindl das 2:1 beschert. Und ich war heilfroh, als es Elfmeter gab und ich im Hinterkopf hatte, dass Lars Stindl auf dem Platz steht, weil ich war mir irgendwie sicher, der geht rein. Also natürlich hat er den Elfmeter auch rausgeholt. Nicht ganz clever von Uwe Hünemeyer, aber das war natürlich letztlich auch noch aus einem anderen Grund eine absolute Schlüsselszene. Nicht nur, weil Borussia da wieder in Führung gegangen ist, sondern weil Uwe Hünemeyer sich durch dieses Foul an Lars Stindl seine erste gelbe Karte eingehandelt hatte, die dann später noch Konsequenzen hatte.
Ja, ungefähr oder genau 10 Minuten später war es dann Hünemeyer, der mit Breel Embolos Geschwindigkeit nicht mehr standhalten konnte. Ich glaube, der hatte da gedanklich die Szene auch schon so ein bisschen gelöscht. Embolo, der ist aber mit 7 Meilenstiefeln von hinten angekommen und man darf ja auch nicht vergessen, er vergibt da sogar das 3:1. Also er macht's da sogar gut. Zingerle aber auch nicht ganz schlecht. Hat er dann schon früh geahnt, dass er auch gegen Embolo nicht ankommen wird. Hat er nicht das Foul gezogen, sondern hat sich so ein bisschen dann auf das Abwehren dieses Schusses mit links dann konzentriert. Hat das geschafft, aber auch vom Schiedsrichter gut geleitet in der Situation. Dadurch, dass das Tor nicht gefallen ist, gab es Freistoß für uns. Und Uwe Hünemeyer hatte schon zweite gelbe Karte, gelb-rot. Und das war dann wirklich, eigentlich war das der Deckel. Auch wenn man sich bei einem Torvorsprung nicht zu sicher sein sollte. Stichwort Lucky Punch, den es immer geben kann. Aber im Prinzip danach war es dann auch eine ganz klare Geschichte. Da konnten wir es von hinten sehr gemächlich rausspielen.
Ja, auch wenn Paderborn mich direkt nach der roten Karte überrascht hat, so 2-3 Minuten, war Paderborn da sehr, sehr offensiv und vor allem hat Paderborn da in der Situation, bevor Luca Kilian eingewechselt wurde, noch als zweiten Innenverteidiger, mit Klaus Giasula als einzigem Innenverteidiger gespielt. Da habe ich mir gedacht, so jetzt musst du eigentlich den Ball erobern, schnell nach vorne spielen und dann hast du auch schnell eine Überzahlsituation. Man muss das 3:1 machen. Das hat dann nicht direkt geklappt, aber fast direkt. Mit einem mal wieder klasse Ball von Matthias Ginter, die übrigens, ja, auch in der Situation ist mir das nochmal aufgefallen, diese langen Bälle von Matthias Ginter, wahnsinnig gefährlich. Die sind bärenstark. Das kommt mir ein bisschen zu kurz manchmal. Aber ohne Matthias Ginter und seine präzisen Bälle hinten raus, auch wenn Borussia unter Druck steht, hätte Borussia, glaube ich, das eine oder andere Tor weniger geschossen und vor allem auch das eine oder andere Gegentor mehr bekommen, weil er diese Situation immer wieder durch diese Bälle auch super auflöst. Pressing-Situation des Gegners und das war gestern zwar keine direkte Pressing-Situation, aber wieder ein hervorragender langer Ball und das wollte ich noch mal kurz an dieser Stelle würdigen, was Matthias Ginter da leistet, ganz, ganz stark.
Ja, im Prinzip muss man sagen, sind ja zwei Tore, also das 2:1 und das 3:1 durch lange Bälle von hinten entstanden. Also der erste lange Ball, der da dann zum Tor führt, zum 2:1, direkt auf den späteren Torschützen, der dann da nur noch gelegt werden konnte, sich den Elfmeter aber genommen hat. Und dann eben beim 3:1 hast du vollkommen recht. Das ist etwas, was irgendwie zu selten gewürdigt wird, weil das sind ja keine Befreiungsschläge. Das ist ja ein perfekt getimter Pass, der zugleich erstmal das komplette Mittelfeld überbrückt, dann aber nicht einfach ein Ball in die Zentrale an die 16er-Kante ist, wo man dann irgendwie auf einen zweiten Ball spekuliert, sondern das ist ein perfekter Ball links raus in dem Fall. Da zeigt sich dann natürlich auch unsere Qualität, unsere Außenverteidiger, in dem Beispiel Rami Benzebaini, der da natürlich sich wunderbar freiläuft oder freigelaufen hat, da dann ganz viel Platz hat, den Ball direkt natürlich auch perfekt nimmt und einen weiteren Scorerpunkt sich dann in seine Statistik schreiben kann. Stindl verwertet das Ding in dem Fall nach Videobeweis. Erst hat das Tor ja nicht gezählt, aber es war kein Abseits. Also das ein perfekter Spielzug, Ginter, Benzebaini, Stindl und das mal eben, weiß ich nicht, da hat man ja quasi über den Platz 80, 90 Meter überbrückt in dem Spielzug mit drei Spielern. Also da muss man auch nochmal sagen, dass das natürlich wirklich auch eine Waffe geworden ist. immer mehr, weil in so einem Spiel, wo wir im Mittelfeld gar nicht so viele Balleroberungen hatten, also Paderborn hatte wenig kritische Ballverluste irgendwie in der eigenen Hälfte oder so, ja, direkt im Mittelfeld. In dem Fall haben wir einfach dann da das komplette Mittelfeld überbrückt. Das kann ja auch eine Waffe sein.
Ja, und das war es in dem Fall. Und ja, ganz, ganz stark. Ja, nach dem 3-1 ist dann aber Ruhe eingekehrt. Das war auf jeden Fall mein Gefühl. Danach war die Messe gelesen und die Spieler wussten alle, worauf das hier hinauslaufen wird. Borussia ist ein bisschen halbherzig auf das 4-1 gegangen und hat es fast erzielt, wurde dann aber wegen Abseits zurückgepfiffen. Laszlo Benes mit einem, ja, eigentlich war es ein tolles Tor und ich glaube auch nur hauchdünn Abseits.
Ja, ich habe sogar in der ersten Situation und auch der Sky-Kommentator hatte irgendwie dann doch das Gefühl geäußert, das könnte gleiche Höhe gewesen sein. Sah für mich auch so aus, aber man kann es ja in Zeiten von VAR auch mit dem menschlichen Auge in Zeiten von skalierbaren Linien gar nicht mehr erkennen. Also ist dann jetzt halt so, ist ja auch nicht mehr entscheidend. So gewinnen wir das Spiel 3-1. Sicherlich Spieler des Spiels, Lars Stindl, von uns bereits gewürdigt, Elfmeter rausgeholt, Elfmeter reingemacht und das Spiel endgültig entschieden. 1-0 initiiert, an allen Toren beteiligt. Marco Rose auch natürlich voll des Lobes in der Pressekonferenz nach dem Spiel.
Kapitän geht voran, macht sein Ding, übernimmt Verantwortung. Das ist das, was ich von ihm verlange. Das ist das, was er macht. Und dementsprechend füllt er seine Rolle sehr gut aus und ist ein wichtiger Teil natürlich auch der Mannschaft.
Hat das Ende des Spiels aber nicht mehr auf dem Platz erlebt. Und da muss ich auch noch mal vielleicht ein paar Wörter zu verlieren. Intelligente Wechsel nach dem 3-1, weil rausgenommen wurden Patrick Herrmann, Lars Stindl und in der Nachspielzeit oder in der 90. Minute auch noch Breel Embolo. Und das sind alles
und
Spieler.
Und Rami Benzebaini.
Und Rami Benzebaini, genau. Aber bei Benzebaini im Unterschied zu den anderen seine Gelbsperre schon abgesessen. Die anderen standen alle bei 4 gelben Karten.
Aber Benzebaini hatte in dem Spiel schon eine gelbe Karte gesehen. Und da hat Marco Rose womöglich die Gefahr gesehen, dass er sich in einer dummen Aktion vielleicht noch die gelb-rote holt. Und das wäre unnötig gewesen. Deshalb fand ich auch den Wechsel sehr intelligent.
Ja, stimmt. Gebe ich dir recht. Hast du vollkommen richtig gesehen. Zumal Benzebaini auch ja gerade offensiv, was so diesen offensiven Punch betrifft, dann aktuell dann doch mal deutlich stärker ist als Oskar Wendt und da sicherlich gegen Hertha wichtig wird. Aber das hätte uns schon wehgetan. Stindl war auch ein, zweimal nah an der gelben Karte, wurde da auch einmal heftig ermahnt, als er so ein taktisches Foul gezogen hat.
Nicht nur Lars Stindl war nah an der gelben Karte, auch Patrick Herrmann, drei kleine Fouls waren es letztlich. Und ich hatte das Gefühl, beim nächsten kleinen Foulspiel, da wird der Schiedsrichter dann auch aufgrund der Summe dann irgendwann sagen, so, mein Freund, das war jetzt einer zu viel, jetzt muss ich dir die gelbe Karte leider geben, das ist sehr gut. Und bevor jetzt gleich Dobby kommt, hatten wir natürlich jetzt schon fast traditionell, muss man ja sagen, auch wieder ein Debüt gestern. Torben Müsel mit seinem ersten Spiel für Borussia dann noch eingewechselt, wo wir hier schon über die Auswechslungen sprechen. Nochmal kurz ein Wort zu den Einwechslungen. Torben Müsel dann, glaube ich, 2 Ballaktionen auch gehabt. Ja, auch er steht jetzt in der Liste der Borussen mit Pflichtspieleinsatz für die erste Mannschaft.
Ja, und auch er musste 2 Jahre lang fast drauf warten. Also ist er auch schon seit 2018 bei uns im Team, genau wie Keenan Bennett, Mamadou Doucouré aus Verletzungsgründen sogar schon 4 Jahre im Kader gewesen. Ich glaube, das ist gar nicht mal unwichtig für die Jungs, dass sie da jetzt in so einer Situation dann auch dieses Bonbon bekommen, auch wenn es dann nur 1-2 Ballaktionen sind, aber kann auf jeden Fall nicht schaden. Kahn, Kurt und Kissera sind jetzt die einzigen, die aktuell da so aus dem Dunstkreis des Kaders noch auf ihre erste Bundesliga-Minute warten.
Aber sind auch die beiden Jüngsten, muss man ja dazu sagen, beides noch, ich glaube, beide noch für die A-Jugend spielberechtigt und eigentlich A-Jugend-Spieler. Demnach ist das in dem Alter sicherlich noch zu verschmerzen. Die haben sicherlich noch ein bisschen mehr Zeit jetzt, als es die anderen haben, die langsam schon in einem Alter sind, wo man sagen muss, ja, jetzt entscheidet sich so langsam, wo der Weg in der Karriere hingeht.
Und unser Weg, der führt auf jeden Fall, Stand 33. Spieltag in die Champions League. Das liegt unter anderem an Hertha BSC, unserem nächsten Gegner. Darüber sprechen wir gleich noch. Und wir hören erstmal, was Dobby sagt zu diesem wirklich tollen 20. Juni, dem 33. Spieltag, unserem Sieg und der gleichzeitigen Niederlage von Bayer 04 Leverkusen.
Der 33. Spieltag, ein Spieltag wie für uns gemacht. Leipzig verliert sogar zu Hause gegen Dortmund. Und ich habe gesagt, die Leverkusener, die werden noch Punkte lassen. Jetzt haben wir es gepackt. Jetzt haben sie verloren. Hier bei der alten Dame Hertha mit 2-0. Wir sind echt Vierter. Wir haben es jetzt selbst in der Hand. Aber die Paderborner haben uns das Hut ab. Die haben uns das echt nicht leicht gemacht. Aufopferungsvoll gekämpft. Aber wir sind von Anfang an haben wir versucht, spielerische Lösungen zu finden durch unsere schnellen Spieler. Schnelles Pressing, schnell die Leute vorne eingesetzt. Aber mit ein bisschen mehr Konzentration und Geduld müsste sogar schneller schon das 2-1 rausspringen. Nee, auf einmal fehlt da das 1-1. Und zum Glück dann gleich verdienter Elfmeter. Unser Capitano Lars Stindl 2-1 eingenetzt, den Elfer. Und dann nochmal nachgelegt. Ich hab's gesagt, wir schaffen es. Jetzt haben wir es selbst in der Hand. Auf in die Champions League. Und nach jedem Sieg singen wir das Lied. Leute, schöne Woche. Wir hören uns nächsten Samstag und dann singen wir alle zusammen das Lied. Und dann sind wir in die Champions League.
Ja, Dobbys Wort in Gottes Ohr, würde ich mal sagen. Noch ist es nicht fix. Also wir brauchen noch ein gutes Ergebnis. Aber es sieht wirklich jetzt überraschend gut aus. Damit hatte man nicht unbedingt rechnen können, nachdem wir in Freiburg und in München so unnötig verloren haben. Jetzt sind wir wieder die 2 Punkte vor, die es übrigens ja auch zu Beginn des Restarts waren. Also im Prinzip haben wir jetzt doch nichts liegen lassen im Vergleich zu Bayer Leverkusen.
Ja, wir haben es ja auch schon angesprochen, letzte Woche, glaube ich, Leverkusen. Ja, so die absolute Souveränität ist ihnen abhanden gekommen und so ein bisschen diese Klasse, die sie auch gezeigt haben zu Beginn der Rückrunde, wo sie ja gefühlt jedes Spiel gewonnen haben und wirklich einen astreinen Lauf hatten. Das Ganze ist ein bisschen schwieriger geworden bei Bayer Leverkusen und jetzt gerade bei Hertha gestern ein Spiel, wo ich damit ja geliebäugelt habe, dass sie vielleicht mal 1-2 Punkte liegen lassen. Also 2 Punkte habe ich schon gehofft, also dass sie nur einen Punkt mitnehmen. Am Ende sind es 0 Punkte gewesen und die Hertha gewinnt das Spiel mit 2-0. Trotz Offensivpower von Leverkusen ist es den Leverkusen dann nicht gelungen, eine defensiv starke Hertha hinten zu bezwingen und somit verlieren sie dann mit 2-0. Das ist gleichermaßen gut für Borussia, wie aber auch eine Warnung für nächste Woche. Die Hertha aktuell kein zu unterschätzender Gegner.
Ja, definitiv. Und sie haben das im Prinzip gemacht, was wir uns erhofft hatten, nachdem wir gesprochen hatten nach der englischen Woche oder in der englischen Woche. Da hatten wir auch geäußert, ja, Labbadia, neuer Trainer, super rausgekommen, 10 Punkte aus den ersten 4 Spielen mit der Hertha geholt, dann jetzt 3 Niederlagen in Serie, aber verlierst du weiter und gehst damit im schlechtesten Fall 5 Niederlagen in die Pause, dann ist natürlich die Autorität des Trainers da, des neuen Trainers auch so ein bisschen untergraben und in diesem Beispiel hat das vollkommen gefruchtet. Ich hoffe, dass dieser eine Sieg ihnen reichen wird, dass sie jetzt dann doch wieder so ein bisschen nachlassen vielleicht. Aber ich denke, wir sind uns einig, es wird auch über uns entschieden. Also wir sind dann immer noch, obwohl Hertha natürlich eine sehr respektable Mannschaft hat, gerade in der Rückserie mit Mateusz Kunio und Piontek, da 2 sehr gute Leute geholt hat. Anscheinend auch Luke Bacchio jetzt wieder zurück in alter Form. Aber wir sind ja dann doch noch die bessere Mannschaft, auch in dieser letzten Besetzung sozusagen. Bin ich da aktuell dann doch optimistisch?
Ja, ich musste gerade schmunzeln, als du gesagt hast, Luke Bakio wieder in alter Form. Ich weiß nicht, ob du das Tor gesehen hast, wie er astrein Piontek das Tor klaut.
Ja, das stimmt.
Aber ein Zentimeter vor der Linie.
Aber ich denke mal, man kann schon sagen, dass sie ein gutes Spiel gemacht haben insgesamt da. Also bis auf die ersten 20 Minuten war Leverkusen dann klar unterlegen. Also Hertha letztendlich am Ende dem 3-0 fast ein bisschen näher. Und ich habe das Ganze in so einem Hertha-Fanradio geguckt, war ein ganz kurioses Format mit kuriosen Gestalten, aber hat mich da sehr gefreut, dass die Kollegen sich da gefreut haben zweimal. Und wie schätzt du denn Hertha jetzt ein vor diesem letzten Spiel? Also für sie geht es ja jetzt wirklich um gar nichts mehr, weil ja auch die Stadtmeisterschaft gegenüber Union eingetütet werden konnte am 33. Spieltag.
Wie schätze ich Hertha ein? Hertha ist definitiv eine Wundertüte in dem Sinne, man weiß ja allerdings, was man bekommt. Vielleicht ist Hertha so eine Ergebniswundertüte. Also du weißt, dass Hertha defensiv sicherlich darauf bedacht sein wird, keine Fehler zu machen, defensiv stabil zu stehen und vorne auch die ein oder andere Kontersituation vielleicht zu nutzen mit sehr schnellen und technisch sehr starken Leuten vorne. Dann wissen sie auch, dass sie immer brandgefährlich sein können. Demnach wird es darauf ankommen, möglichst früh auch das Bollwerk der Hertha zu knacken und da auch auf die Siegerstraße einzubiegen. Und ich denke, wenn Borussia ein frühes 1-0 schießt, dann gibt das auch Sicherheit und das nötige Selbstvertrauen, das Spiel auch durchzuziehen. Und dann glaube ich, dass Borussia das auch positiv gestalten wird. Und man darf ja nicht vergessen, zur Not sollte, wenn es nicht mit dem Teufel zugeht, auch ein Punkt reichen für die Champions League.
Ja, in der Tat. Es sind nämlich nicht nur 2 Punkte, sondern auch noch 9 Tore Vorsprung auf Leverkusen. Das heißt, Leverkusen müsste schon mit 9-0 gewinnen, wenn wir unentschieden spielen. Und das halte ich dann doch für sehr optimistisch gedacht. Gegen Mainz 05 geht es für Leverkusen. Aber natürlich ist wichtig, dass wir da nicht auf unentschieden gehen. Werden die Jungs auch nicht machen. Ich glaube, das können die Jungs auch gar nicht. So wird sie auch Rose einstellen, dass sie da ganz klar auf Sieg gehen. Das Schöne ist ja dann, wenn du dann in Führung gehst, ist halt so ein bisschen der Druck erstmal raus. Der lastet dann nicht mehr zu sehr auf deinen Schultern. Und selbst wenn du in Rückstand geraten würdest, wüsstest du, du musst die Partie nicht unbedingt komplett drehen. Aber ich glaube, es hängt schon sehr viel davon ab, dass wir das erste Tor machen. Also schaffen wir das, werden wir das Spiel nicht mehr komplett aus der Hand geben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür geht es auch für Hertha dann zu wenig. Also die spielen ja auch im Prinzip um nichts mehr. Dobby hat es angesprochen. Er guckt auch nochmal auf Leipzig, die gegen Dortmund verloren haben, nur noch 1 Punkt vor uns sind. Die sind allerdings im Gegensatz zu uns auch schon sicher durch bei 27 Toren Vorsprung und 3 Punkten auf Leverkusen. Aber guckst du auch nochmal nach Augsburg, wo Leipzig dann nächste Woche spielt, oder ist das erstmal völlig wurscht?
Vielleicht nicht direkt während des Spiels, aber am Ende traue ich da auch dem FC Augsburg durchaus was zu Hause gegen RB Leipzig. Und was zutrauen heißt, ich traue denen durchaus zu, das Spiel zu gewinnen oder einen Punkt zu holen. Und ein Punkt bei einem Sieg von Borussia würde am Ende Platz 3 bedeuten für Borussia. Und Platz 3 wäre natürlich ein ganz besonderes Resultat, hervorragend. Dann nur ein Punkt hinter der sensationellen dritten Platz von 2014-15, wo sie auch den dritten Platz geholt haben mit 66 Punkten. Das wäre natürlich ein super Resultat, allerdings werde ich darauf erst später schauen. Allgemein muss ich sagen, dass ich mir von dass Leipzig und Leverkusen in den letzten Wochen nicht mehr ganz so stabil. Und für die beiden wird es natürlich super schwer, auch gegen Augsburg und Mainz. Zwei Teams, die jetzt gerade in den letzten Tagen, Wochen auch durchaus gepunktet haben und die aber jetzt den Klassenerhalt sicher haben, die jetzt befreit aufspielen können. Und das sicherlich auch tun werden und diesen letzten Spieltag nochmal genießen werden. Also für Leverkusen, ich muss da ganz ehrlich sagen, wenn Leverkusen da ein bisschen verkrampft ist, weil sie unbedingt gewinnen müssen, dann sehe ich auch nicht unbedingt, dass Leverkusen das Spiel gewinnt. Klar ist Leverkusen die favorisierte Mannschaft, aber die Mainzer sind brandgefährlich.
Ja, hängt sicherlich oder für meine Begriffe auch sehr viel vom Beginn des Spiels ab. Gelingt es Leverkusen da irgendwie in den ersten 20 Minuten schon in Führung zu gehen, kann ich mir auch schwer vorstellen, dass dann Mainz irgendwie noch so viel Feuer aufbringt, um dann da irgendwie noch auszugleichen oder um dann da auch sich nicht wirklich zu ergeben. Weil es kann natürlich im Umkehrschluss auch sein, dass so ein bisschen die Spannung weggefallen ist. Das haben wir zum Beispiel jetzt an diesem Spieltag bei Union gesehen, die jetzt mit zwei ganz wichtigen Siegen in Köln und gegen Paderborn sich die Klasse gesichert haben in der englischen Woche und dann jetzt gestern in Hoffenheim total blutleer aufgetreten sind, wo dann auch Manager Oliver Runert hinter im Sportstudio sagte, ja, vielleicht war jetzt einfach die Zeit zu kurz, um dann wieder die Spannung hochzuziehen. Das Schöne sicherlich ist aber, oder das Entscheidende, dass wir es in der eigenen Hand haben. Wir müssen jetzt nicht irgendwie hier so ein FSV Mainz 05 Fanradio noch auf dem iPad anmachen am nächsten Spieltag. Wir können uns auf unser Einzelspiel konzentrieren und das, finde ich, ist erstmal eine super Ausgangslage, die wir jetzt gerne so mitnehmen. Aber es sei natürlich auch gesagt, Hertha ist erstmal noch ein dickes Brett, was es zu bohren gilt. Ich kann nur erinnern an das 0-3 im letzten Heimspiel gegen Hertha. Das war zum Beispiel der absolute Hochpunkt der Dieter-Hecking-Ära bei uns. Riesenvorsprung auf Rang 5. Damals, ich glaube, wir waren Zweiter sogar hinter Dortmund an dem Spieltag, nachdem wir auf Schalke gewonnen hatten. Und dann gegen Hertha wurde im Prinzip der Niedergang von Dieter-Hecking eingeleitet in der Spielzeit. Hoffen wir, dass wir diesmal das Spiel zu unseren Gunsten entscheiden. Vielleicht ganz zum Schluss noch, würdest du großartig was ändern, was die Aufstellung betrifft? Ich weiß, es gibt eigentlich eh nicht viele Optionen. Sicherlich kommt Nico Elvedi nach seiner Gelbsperre für Toni Janschke turnusmäßig wieder rein. Würdest du sonst noch was ändern? Stichwort Patrick Herrmann, Ibo Traoré, das wäre jetzt die einzig denkbare Option, die mir jetzt noch im Hinterkopf schwebt.
Ja, ich denke, dass jetzt die eine Woche Pause erstmal reichen wird und dass Patrick Herrmann auch nächste Woche von Anfang an beginnen wird. Dafür war Patrick Herrmann gestern zu gut, sage ich mal, dass da jetzt die Überlegung aufkommt, Ibo Traoré wieder reinzuschmeißen. Die Regenerationszeit ist dafür zu lang, um aus Belastungssteuerungssicht da Ibo Traoré wieder reinzuwerfen. Demnach gehe ich erstmal nur von einer Änderung in der Startformation aus, eben Nico Elvedi für Toni Janschke. Für Borussia bedeutet das natürlich nächste Woche wieder ein paar mehr Optionen. Dann hast du mit Oskar Wendt, Toni Janschke, Laszlo Benesch und Ibo Traoré immerhin schon mal wieder 4-5 Leute draußen, die theoretisch spielen können. Vielleicht, weiß ich gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber vielleicht schafft Alassane Plea es auch in den Kader. Zumindest schauen wir mal, wäre natürlich noch eine Überraschung, wenn der nochmal wieder zurückkommt und wenn er zumindest auf der Bank sitzt und vielleicht in den letzten 15, 20 Minuten, falls es eng werden würde, nochmal reinkommen kann, um das Spiel zu Borussias Gunsten zu drehen, wäre natürlich ein Top-Joker und ein Top-Zeichen, das man setzen könnte. Vielleicht klappt das. Ansonsten gehe ich erstmal davon aus, wenn sich jetzt unter der Woche im Training nichts tun sollte, also keine Verletzungen eintreten werden, dass die Mannschaft sonst ganz grob so bestehen bleibt und bei nur einer Änderung nächste Woche das Spiel angehen wird.
Ja, soweit jetzt auch der ausreichend gewürdigte Blick auf diesen letzten Spieltag auf Hertha BSC. Sicherlich nochmal eine Bewährungsprobe gegen einen aktuell zumindest formstarken Gegner. Wir sind aber auch so optimistisch, dass wir sagen, ja, wir schaffen das jetzt. Und ich denke, mit diesen Eindrücken können wir dann die Folge für heute auch beschließen. Freuen uns dann auf die Folge zum 34. Spieltag. Hoffentlich sind wir dann genauso gut gelaunt wie heute, können über den erfolgreichen Einzug in die Champions League berichten. Und ja, ich würde sagen, das war's soweit. Toller 33. Spieltag für uns. Und nächste Woche machen wir dann hoffentlich den Einzug in die Königsklasse klar. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.